Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
In Ausgabe 32 feierten gleich drei ihre Podcast-Premiere. Dreimal dürft ihr raten, was in Ausgabe 33 ist. Wieder drei Premieren. Hallo zusammen und ein Hallo an den ersten Freiherrn im Podcast. Karl Olsberg klingt nicht nach vorne und zu. Du darfst jetzt selber mal lang und schmutzig ausholen, Karl.
Ja, Karl Olsberg ist natürlich ein Pseudonym, oder natürlich ist das vielleicht nicht, aber es ist in dem Fall ein Pseudonym. Olsberg ist mein Heimatstädtchen im Sauerland. Sehr schön, kann man da übrigens auch Urlaub machen. Und mein richtiger Name ist Karl Ludwig von Wendt, wobei das Freiherr lasse ich dann normalerweise auch weg, aber ganz formell gehört es natürlich auch zum Namen dazu.
Ja, ein bisschen was hat er auch noch weggelassen, Karl Ludwig Max Hans Freiherr von Wendt.
Ja, wenn wir jetzt noch mit Zweitvornamen und dem ganzen Kladderadatsch anfangen, sind wir übermorgen noch nicht fertig.
Aber ein bisschen Zeit. Also ich habe mal Fritz von Thurn und Taxis, der hatte 12 Vornamen. So, noch eine Premiere.
Da kann ich nicht mithalten, sorry.
Noch eine Premiere. Wir bleiben da oben in der Ecke. Ich habe ihn schon bei Media and Sports abgefeiert. Ich habe ihn auch schon bei Books and Sports abgefeiert. Ich feiere ihn eigentlich immer ab, weil er für mich der coolste, der kommunikativste und einfach der geilste unter den aktiven Bundesliga-Schiedsrichtern ist. Patrick Ittrich.
Guten Tag. Habe ich dazu nichts zu sagen.
Jetzt ist er ganz...
Ja, ich bin jetzt bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sehen natürlich nicht alle so. Aber vielen Dank für diese Lorbeeren. Das tut mir gut.
Ganz bescheiden. So, und dann sie ist die zweite Yogi, aber es ist ihre Podcast-Premiere. Nina Winkler.
Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe ja mich so ein bisschen gefragt, wie ich denn in diese Runde überhaupt reinpasse.
Ja, und wie
das
passt du?
Das frage ich mich auch.
Ja. Und wie passt du rein, Nina? Das haben wir ja schon festgestellt, nämlich
ja,
so genauso wie ich auf Karl Olsberg gekommen bin, über deinen Filius.
Genau, wir haben festgestellt, dass mein Sohn ja gerne seine Bücher liest und er macht Yoga.
Ja, wenn man das so nennen darf. Also sagen wir mal, ich versuche Yoga zu imitieren, so würde ich es mal nennen.
Ich habe da eine Mail im Kopf, da drücktest du dich etwas härter aus in Sachen Yoga.
Ich weiß nicht genau, was ich...
Nee.
Nein, Karl schrieb mir, dass seine Frau ihn überreden würde zu Yin-Yoga und dass er das hinkriegen würde wie...
Ein nasser Sack Zement, glaube ich. Ja, das war ungefähr die treffende Beschreibung, würde ich sagen. Und in der Tat, ohne meine Frau, die da tatkräftig und nachdrücklich dran mitgewirkt hat, meine Bereitschaft immer wieder hochzuhalten, mich da selber zu quälen, würde ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Aber ich muss inzwischen sagen, nach so ungefähr 10 Malen oder vielleicht 12 Malen, wenn es hochkommt, merke ich schon, dass es tatsächlich eine gute Idee ist. Es ist zwar immer noch grässlich, aber es ist... Man merkt irgendwie, dass der Körper, den ich eigentlich fürchterlich malträtiere, indem ich den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm sitze, dass der sich wirklich nach sowas sehnt. Also ich bin leider nie sportlich gewesen und dementsprechend auch unbeweglich und das rächt sich jetzt natürlich in meinem Alter. Vielleicht ist es noch nicht ganz zu spät. Ich hoffe es jedenfalls.
Nina,
Yoga, das besser beurteilen. Es ist nie zu spät. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um mit Yoga anzufangen, würde ich mal sagen.
Okay, das beruhigt mich.
Ja, du brauchst auch keine Angst haben. Du bist da absolut nicht alleine. Also ich sag mal, gerade Menschen, die Sport machen, empfinden es häufig so, dass sie, wenn sie das erste Mal zum Yoga kommen, dass sie sich noch nie in ihrem Leben bewegt haben, weil gerade dieser Punkt mit der Dehnung und so weiter, das kommt ja häufig zu kurz und da muss man auch noch teilweise stillhalten und dann reinatmen in die Dehnung. Also da tut sich viele Leute am Anfang ziemlich schwer. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man, dass das gut tut und dann geht man mit einer anderen Einstellung ran. Und das ist es, glaube ich, wirklich das Essentielle am Yoga, dass man seine Einstellung bearbeitet und dann einfach so rundum auch gelassener wird.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe vorher schon meditiert und diese Grundhaltung ist natürlich da sehr ähnlich und das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch über die Strapazen hinweg und gleichzeitig fühle ich mich natürlich dem Yoga insofern auch nahe, weil eben genau dieses Reinatmen, dieses in sich Ruhen, das auf sich selbst Hören im Hier und Jetzt sein, das ist natürlich das, was man da in beiden Fällen anstrebt.
Patrick, kannst du auch Om und Katze, Hund, Maus?
Ja, also ich sag mal so, es ist ja so, dass im Profisport auch Yoga sehr verbreitet ist mittlerweile. Das ist jetzt keine Sache
mehr, verpönt ist oder so.
Also, ja, nein, ich bin ja auch ein Freund von Yoga. Ich finde es sogar sehr gut, weil ich sag mal, gerade Männer neigen ja zu verkürzter Muskulatur grundsätzlich. Und deswegen sollte man, glaube ich, das immer machen. Vor allem ist Dehnung eine elementare Sache, gerade im Sport. Und Yoga ist ja letztendlich nichts anderes als Dehnung und Faszienbearbeitung. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja,
und
ganz
von
genau.
Daher bin ich eigentlich ein großer Freund davon und versuche das immer ja in mein Training mit einzubauen. Es ist halt zeitintensiv. Und manchmal, wir sagen ja alle, wir haben ja keine Zeit und du müsstest hier die Übung 10 Minuten machen. Da kommt ja jeder Trainer kommt zu dir und sagt dir, pass auf, wenn du diese Übung 10 Minuten machst und diese Übung 10 Minuten machst. Aber das sind dann insgesamt so viele Übungen. Ich bin ja nun körperlich auch ein bisschen gescholten durch Kreuzbandrisse und Muskelfaserrisse. Deswegen, ja, ich glaube, du bist den ganzen Tag in der Gänge, um alle Übungen zu machen, die dir jeder empfiehlt. Aber ich glaube, wenn du so eine Kompaktheit haben möchtest, dann ist Yoga sicherlich, gerade was das Halten von in gewissen Dehnstellungen anbetrifft, nichts anderes ist es ja, eine elementare Sache auch für einen Profisport. Also ich versuche das zu integrieren, klappt nicht immer, aber es ist gut.
Also es freut mich schon mal sehr zu hören, dass es auch den Leuten, die wirklich was drauf haben, wirklich schlecht gehen kann. Also ich fühle mich da immer wirklich sehr erbärmlich, wenn ich diese Streckübung mache. So ein bisschen wie auf der mittelalterlichen Streckbank.
Ja, tut auch ein bisschen weh, ne? Also ja. Von daher.
Oh je. Also wehtun soll es eigentlich nicht. Also man soll immer nur bis an die Schmerzgrenze ran, aber niemals drüber hinausgehen.
Und ja gut, aber bis an die Schmerzgrenze ran tut auch weh, ne?
Naja.
Ja, klar.
Naja, auf jeden Fall hat Ambition und Wettbewerbsgedanke beim Yoga nichts verloren. Da geht es wirklich darum, sich gut zu tun und nur so weit zu gehen, wie sich es auch gut anfühlt und nicht darüber hinaus, nur weil man denkt, man muss jetzt unbedingt, was weiß ich, die Achillessehne noch ein Stückchen länger machen. Das hat wenig Taug. Also da gibt es wirklich eher dann Verletzungen und Unfälle, wenn man so denkt. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Also es sollte immer so sein, dass es sich gut anfühlt.
Ja. Und die beste Zeit für Yoga? Morgens um 7?
Tatsächlich morgens so gegen 5, aber ich sage immer, egal wann, Hauptsache man macht es. Das ist ja eigentlich immer so mit jeder Sportart. Ne? Also wenn du es jetzt nicht professionell, sondern hobbymäßig betreibst, dann ist es eigentlich völlig wurscht, wann du es machst. Hauptsache es passt dir in den Zeitplan rein und in den Kram und du machst es dann, weil jedes bisschen Bewegung ist besser als keine Bewegung. Das ist meine Einstellung.
Karl, du bist ja auch eher so Typ Lerche, du schreibst morgens zwischen 6 und 7.
Ja, deswegen käme für mich auch nicht in Frage, da Yoga zu machen, weil das einfach, das Schreiben ist für mich natürlich die höchste Priorität und ich bin morgens geistig am wachsten, am fittesten und wenn ich da jetzt dann sozusagen das für Yoga verbrauchen würde, diese geistige Kapazität. Wer weiß, vielleicht würden meine Bücher sogar besser werden, weil ich mich vorher besser sammeln kann, kann ich nicht sagen. Aber zumindest bisher habe ich es so nicht gehalten und mache das dann eher nachmittags, wenn ich sowieso auch keine Konzentrationsfähigkeit mehr habe und merke, dass ich jetzt am Schreibtisch nichts mehr verloren habe.
Ja, ich glaube, es ist eine Typfrage. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich niemals in der Früh schreiben könnte. Ich habe meine kreativen Phasen erst so nachmittags ab 4, sage ich mal. Und davor mache ich alles andere, aber nicht schreiben.
Genau. Ja, es kommt halt immer drauf an, wie man so tickt.
Ja, es ist echt eine Typfrage.
Und nach dem Yoga dann das Kind, was alle Dörfer gelesen hat, zur Schule bringen?
Ja, also miteinander frühstücken ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn ich Glück habe, dann kann ich meinen Filius auch nochmal zu einer 5-minütigen Meditation überreden, aber eher selten, muss ich zugeben. Wow. Und manchmal macht er das, aber leider, also für mich nicht häufig genug. Ja, irgendwas muss da ja rüberkommen, sonst läuft da was verkehrt, finde ich.
Karl,
ja,
dann,
ja?
Ja, Karl hat gleich 3 davon, aber wie ich höre, lassen die sich nicht zu Yoga überreden, oder?
Die lassen sich zu überhaupt nichts überreden von mir, aber das ist wahrscheinlich nicht dann doch irgendwie am Alter. Ab Pubertät ist der Alte dann ja doch irgendwie so ein komischer Typ, der in der Vergangenheit lebt und keine Ahnung mehr hat, was heute so angesagt ist. Und so Tipps wie, lies doch mal ein Buch und meditier doch mal, da wird nur mit Kopfschütteln drauf reagiert.
Ja, aber stimmt ja eigentlich gar nicht. Du machst ja Minecraft offensichtlich auch selber.
Ich bin natürlich auch der Meinung, dass das überhaupt nicht stimmt. Ja, ich habe manchmal tatsächlich den Eindruck, dass die Jungs, so die sind zwischen 20 und 30, dass die teilweise mehr in der Vergangenheit leben, also in der Welt, die sie so als Jugendliche, als Kinder kennengelernt haben, als ich, der ich mich zwischendurch dran gewöhnt habe, dass ich nicht mehr kapiere, was los ist und immer wieder neu versuche zu lernen, was ist denn jetzt gerade angesagt und wie funktioniert denn die Technik jetzt und was entwickelt sich da alles und so weiter und so fort. Also manchmal ist es auch eine Frage der Selbstwahrnehmung sozusagen. Ist man eher der Ansicht, ich weiß schon alles, was gerade bei jungen Leuten häufig vorkommt, oder merkt man dann irgendwann mit 60, ups, so richtig viel habe ich doch noch nicht verstanden.
Patrick, du legst noch eins drauf, also 3 + 1 = 4, aber die sind noch nicht in dem Alter, dass sie so kompliziert sind, wie Karl jetzt erzählt hat, oder?
Nee, ist klar. Die eine ist 18, 16, 12 und 4. Also was daran nicht kompliziert sein darf. Also ich bitte dich. Also ich war eben gerade, beim Fußballcamp mit meiner Tochter, mit der 12-Jährigen, habe die 4-Jährige mitgenommen. Die hat auch schon irgendwie Lust auf Fußball. Die anderen sind da nicht so für zu begeistern. Ist aber auch nicht schlimm. Jeder soll das machen, wozu er Lust hat. Bin ich immer. Das ist meine Devise. Hauptsache, man hat Spaß dabei. Aber das ist natürlich in jeder Phase und vor allen Dingen, was bei uns extrem zutrifft. Ich glaube, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen, und da gibt es immer mal Phasen im Leben auch nicht nur eines pubertierenden Kindes, sondern auch einfach, glaube ich, normalen sozialen Schwierigkeiten, die jedes Kind hat in jedem Alter. Ist es bei uns eher so, dass die Größeren da mehr Unterstützung in Teilen sogar brauchen als die Kleineren. Das mag man manchmal kaum glauben, aber es ist halt so. Und ich glaube, wenn du 4 Kinder hast, also man muss ja heutzutage sagen, von einer Frau, mit der man noch verheiratet ist, das ist ja heute nicht mehr gewöhnlich, dass man sagt, man hat 4 Kinder, da kommt die erste Frage, alle von einer Frau. Ich sage, ja, das ist schon in der Tat was ganz Besonderes, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, aber das ist schon Höchstleistung. Also Erziehung grundsätzlich sowieso. Ich sage immer, teilweise ist es einfacher, vor 80.000 auf dem Platz zu stehen, eine Entscheidung zu treffen, als zu Hause zu entscheiden, ob es Pizza oder Nudeln gibt. Ne?
Schön gesagt, ja. Das kann ich aber auch.
Ja. Ja, weil die Emotionalität halt da ist. Ne? Ich kann mich normalerweise bei Spielern auf dem Platz kann ich mich emotional distanzieren. Nicht immer, weil ich eigentlich auch ein emotionaler Mensch und ein emotionaler Schiedsrichter bin. Ich mag auch gerne mal sagen, was ich denke, aber in einer Form, die sozial verträglich ist, will ich es mal sagen, auf dem Platz. Allerdings schafft man es trotzdem immer, eine Distanz herzustellen, weil ich die nicht kenne, beziehungsweise nicht hier das emotionale und familiäre Verhältnis habe wie zu deinen Kindern. Die wissen halt, Triggerpunkte kennen Kinder ganz genau bei deinen Eltern. Und wenn man dann eher derjenige ist, der etwas emotionaler ist, dann hat man hier auch mal schon mal ein bisschen Rambazamba zu Hause. Aber es ist wirklich so, Erziehung ist Höchstleistung.
Ja, das kann ich bestätigen.
Karl, die Frage kommt von meinem Sohn. Papa, frag ihn, wie ein erwachsener Mensch um Himmels Willen darauf kommt, ein Buch über Minecraft zu schreiben. Und zwar nicht nur eins.
Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich spiele sehr gerne selber Computerspiele, und als ich Minecraft kennengelernt habe, da habe ich das überhaupt nicht als ein Spiel für Kinder wahrgenommen. Ich habe zwar von meinem damals, glaube ich, 15-jährigen Sohn gezeigt bekommen, oder ich glaube, der war sogar 16 oder 17 schon, aber für mich sah das überhaupt nicht wie ein Kinderspiel aus. Die Grafik kam mir so sehr vergangenheitsorientiert vor. Ich habe selber früher Spiele entwickelt in den 90er Jahren, und so ungefähr sah das auch aus. Und ich war erstmal ziemlich überrascht, aber als ich das dann näher kennengelernt habe, fand ich das schon wirklich sehr faszinierend, was man in diesem Spiel alles machen kann, wie kreativ das auch ist. Und ich habe dann mein erstes Buch geschrieben, so nichts ahnend, und habe dann erst später gemerkt, dass die Leser dieses ersten Romans Würfelwelt, dass die teilweise 8 Jahre alt waren. Und ich habe, Augenblick mal, ja, so habe ich das aber nicht gemeint. Das ist doch viel zu anspruchsvoll, viel zu düster eigentlich für diese Altersgruppe. Man schreibt dann seitdem auch immer dazu, dass das ab 12 gedacht ist, und habe deswegen dann später diese Dorfreihe angefangen, die eben auch für Jüngere geeignet ist, ein bisschen lustiger ist, ein bisschen harmloser sozusagen, weil ich da erst gemerkt habe, dass das meine eigentliche Zielgruppe ist für die Minecraft-Bücher. Ich schreibe aber gerne immer Dinge, die ich selber gerne lesen würde, die mich selber interessieren. Und so war das eben bei diesen Minecraft-Büchern auch. Und lustigerweise, der allergrößte Fan meiner Dorfreihe ist meine Frau, mit der ich übrigens auch schon ziemlich lange verheiratet bin. Auch unsere drei Kinder sind von ihr. Und die drängelt mich immer, schreibt doch mal wieder ein Dorfbuch, weil sie diese Geschichten liebt, obwohl sie selber noch nie Minecraft gespielt hat. Also man kann da manchmal auch so ein bisschen die Brücken zwischen den Generationen vielleicht schlagen.
Nina, wenn der 5 Minuten meditiert hat, darf er dann Minecraft spielen oder darf er dann eine neue Folge das Dorf lesen?
Ja, dann würde ich sagen, eher noch lesen, aber vor der Schule eigentlich wieder noch. Da ist dann echt konzentrieren auf die Schule angesagt. Also kommt drauf an, ne? Wenn mal wieder Homeschooling ist, dann sieht's auch immer ein bisschen anders aus, weil dann haben wir ja in der Früh wesentlich mehr Zeit. Aber also in der Früh ist eigentlich Ablenkung nicht so angesagt. In
aber
keine
darf
Richtung.
Er schon Computer spielen, oder?
Ja, das darf er. Doch, das darf er. Aber ich gucke schon so ein bisschen drauf. Er wird nächstes Jahr 12, also er ist 11 im Moment. Und das ist total lustig, weil mir war überhaupt nicht klar, dass die Dorfreihe auch eine Minecraft-Sache ist. Das ist echt, ja, das werde ich ihm jetzt sofort sagen, weil da hat er nämlich dann, wie viele Bände hat die Reihe?
21 momentan.
Ja, wunderbar, plus, da sind die Ferien gerettet.
Plus ein interaktives Buch und eins, cool, was eher so ein Bilderbuch praktisch ist, was jetzt im August erscheint.
Karl, dann hast du ja jetzt ausgesorgt, wenn wir schon mal 21 genau. Folgen von Das Dorf verkauft haben.
Perfekt.
Du bist ja auch eher so analog, weil du bist ja zudem noch ein puppenspielender Polizeibeamter.
Meinst du mich jetzt?
Da heißt ja. Noch wer in der Runde.
Weiß ich. Ja, das stimmt. Ich bin, Handpuppenspiel ist ja ein Handwerk. Also von daher, ich musste das auch erst erlernen. Ich habe jetzt seit 2014 in der Verkehrsdirektion für Verkehrserziehung und Prävention tätig und dort als Verkehrslehrer. Und habe mich, habe irgendwann mal hospitiert. Ja, mir liegt es halt. Ne? Ich weiß nicht, die Leute, die mich kennen, Christian gehört mir auch dazu, ich habe halt einen leichten Weg, positiv. Und das kannst du halt auch nur machen, wenn du dich da so ein bisschen hingibst. Das ist ja Theaterschauspiel und du stehst als Polizist halt hinter der Bühne und hast halt Handpuppen auf dem Arm und versuchst halt mit diesen Handpuppen, was heißt versuchst, also man spielt halt Puppe und versucht den Kindern dort in diesem Handpuppenspiel zu erklären, wie sie sicher über die Straße kommen beim Zebrastreifen und bei der Ampel. Und das sind Kinder im Alter, ja, ältere Kindergartenkinder, aber unser Hauptaugenmerk ist erste, zweite Klasse und die Vorschule. Ja, und das mache ich, wie gesagt, seit 2014. Allerdings wechsle ich jetzt demnächst in einen anderen Bereich der Verkehrserziehung, weil 6 Jahre, 7 Jahre Handpuppenspiel, die merkst du halt auch in der Schulter, auch im Rücken. Das ist in der Tat ein bisschen so, wenn du da halt jeden Tag oder ich bin 20 Stunden bei der Polizei tätig, jeden Tag den Arm hochhältst, dann irgendwann merkst du das halt. Aber es ist eine total schöne Sache, weil die Kinder, und ich glaube, das ist das Schönste, auch am Polizeiberuf, in dem ich da tätig bin, die geben dir halt ganz viel wieder von an Aufmerksamkeit und an Freunde. Und ich glaube, so der erste Kontakt mit Kindern, mit der Polizei, der muss immer positiv geprägt sein, weil wir in unserer Gesellschaft und gerade auch in Großstädten natürlich auch abhängig von sozialem Umfeld auch Begegnungen mit der Polizei haben, die für Kinder nicht so schön sind. Und deswegen sollte dieser erste Kontakt immer so geprägt sein, dass die Kinder sagen, die Polizei ist was Gutes und was Tolles. Und das ist sie ja grundsätzlich auch. Und das versuche ich immer mit meiner Art den Kindern auch darzustellen. Nicht nur hinter der Bühne, sondern auch vor der Bühne.
Und wohin wechselst du jetzt?
Es gibt den sogenannten Plakat- und Liederwettbewerb der Polizei. Das ist auch ein Teil der Verkehrserziehung in Hamburg. Dort wird den Kindern angeboten, beziehungsweise es gibt eine Ausschreibung jedes Jahr, die dann mit einer Präsenzveranstaltung normalerweise entweder in der Musikhalle Hamburg oder in dem im Ernst-Deutsch-Theater endet oder prämiert wird. Also Kinder zwischen der 3. und der 9. Klasse können zu einem bestimmten Thema, das wir vorher festlegen bei uns in der Verkehrserziehung, zum Beispiel sicher mit Helm oder Sicherheit gleich Sicherheit, Sichtbarkeit gleich Sicherheit, müssen die Kinder auf ein DIN A2 Blatt müssen die das Bild malen, das zu dem Slogan passt. Der Slogan muss vorkommen und dann wird das prämiert. Dann gehen da übers Jahr über an die 1000 Bilder ein und dann gibt es eine Vorauswahl und die Vorauswahl bestehen, die kriegen schon mal 50 Euro pro Bild. Dann gibt es einen Kategoriesieger jeder Klasse, also dritte, vierte, fünfte bis zur neunten Klasse und einen Gesamtsieger. Und die werden prämiert, da gibt es eine große Laudatio und diese Aufgabe übernehme ich jetzt demnächst. Ja, das ist eine tolle Sache. Und wie gesagt, ein weiterer Abend der Verkehrserziehung und leider nur für Hamburger Schüler und nicht für deutschlandweite Schüler, aber vielleicht kann man ja mal so eine Ausschreibung machen, dass es mal so einen Gastbeitrag gibt. Aber habe ich schon einige, die da mitmachen wollen.
Du kannst auch einfach mal Karl fragen, der macht mit seinem Sohn einen YouTube-Channel, du kannst es dann auch streamen.
Ja, das ist kein Problem. Ja, wir mussten ja diese Veranstaltung dieses Jahr auch canceln und wollten sie erst online machen, das haben wir dann auch gelassen, aber ja, alles ist möglich. Ich fange ja gerade erst an, ich bin ja auch in mehreren Medien unterwegs, ich lasse mir da was einfallen.
Ja, ich glaube, mein Kanal wäre jetzt wahrscheinlich nicht genau die richtige Bühne dafür, aber ich finde das natürlich großartig, muss ich sagen. Also sowohl das Puppenspiel, das finde ich ganz besonders, begeistert mich ganz besonders. Ich erinnere mich sogar noch an meine eigene Grundschulzeit, als dann tatsächlich auch so ein Polizeikasper bei uns war und ich das total toll fand. Und insofern habe ich da eine sehr, sehr positive Einstellung zu. Auch bewundere das auch wirklich, dass man das schafft. Das finde ich immer faszinierend. Man sieht ja den Menschen, man sieht die Puppen, man sieht, es ist alles nicht echt und trotzdem, wenn dann ein guter Puppenspieler steht, dann wird man in diese Geschichte reingezogen und man sieht die Puppen dann als Lebewesen. Und das finde ich total faszinierend, wenn Leute das können. Also habe ich sehr, sehr großen Respekt vor. Ja, toll.
Das ist wirklich so. Also um das doch kurz zu Ende zu führen, du siehst das ja an den Kindern. Wie gesagt, die sind ja dann so zwischen 7 und 10, sage ich jetzt mal, in der Breite. Und die rasten teilweise komplett aus. Gerade wir spielen ja auch so unser Stück, das wir jetzt gerade spielen, das geht um Erwin Pinselmann, um das mal kurz anzureißen. Erwin Pinselmann ist der Malermeister in der Kasperstadt und der malt den Zebrastreifen auf die Straße, muss dann aber Nutellabrot mit Stinkekäse essen und ist deswegen mal kurz weg. Und dann bleibt natürlich der Farbeimer da stehen und dann kommt der böse Norbert Nase. Und Norbert Nase legt die Kinder rein und klaut dann den Farbeimer. Und diese Geschichte wird nachher mit dem Kasper und Fips, dem Geheimagenten, Agenten 00 Banane, weil es ein Löwenäffchen ist, aufgedeckt, geklärt. Norbert Nase kommt ins Gefängnis und wir machen Verkehrserziehung, weil vorher nochmal dreimal über den Zebrastreifen gegangen werden muss, der da obligatorisch aufgemalt werden soll. Und so geht die ganze, und die Kinder rasten aus, wenn dieser Norbert Nase kommt. Ne? Die sind komplett in dieser Geschichte drin. Das ist Wahnsinn, wie man das so miterlebt, neben den ganzen Medien, die wir ja heutzutage ja haben und unseren ganzen ich muss dazu sagen, meine Kinder sind alle auf der Rudolf-Steiner-Schule. Ich selber war nie auf der Steiner-Schule, ich habe eine staatliche Schule besucht, aber wir sind eh so ein bisschen, was die Medien betrifft, versuchen wir das unseren Kindern, auch nicht mehr, klar, aber ein bisschen da Zurückhaltung zu leisten, damit man ja noch ein bisschen irgendwie später damit groß wird, weil man wird damit früh genug in Kontakt treten.
Karl, ganz kurz der YouTube-Channel mit deinem Sohn und dann atmen wir einmal kurz durch.
Ja, der YouTube-Channel, da geht's um Konsequenzen, nennt sich das Ganze, um Entscheidungen, schwierige Entscheidungen meistens, also keine, wo es darauf drankommt, sozusagen die eine richtige Entscheidung zu treffen, sondern oft so moralische Themen. Die erste Geschichte handelt zum Beispiel von der Frage, ob ein Auto entscheiden dürfen sollte, ob in einer krisenkritischen Situation ein Kind überfahren wird oder stattdessen das Auto gegen einen Betonpfeiler kracht und der alte Mann am Steuer dabei drauf geht. Klammer auf, das Grundgesetz hat eine klare Meinung zu, Klammer zu, aber in diesem Fall geht es halt mehr darum, was empfinde ich eigentlich als Mensch, der diese Geschichte anhört, richtig und weniger darum, was ist jetzt sozusagen juristisch denkbar oder nicht.
Das war ein Cliffhanger.
Ja, da gibt's natürlich viele solcher Geschichten. Jeden Sonntag erscheint eine neue. Manchmal Science Fiction, manchmal in der Realität, manchmal auch in der Vergangenheit oder in Fantasy-Welten. Ist eher nichts für Kinder, für diejenigen, die jetzt hier vielleicht Minecraft hören, aber für andere gerne.
Gibt auch große Kinder. Patrick Ittrich lebt in Hamburg. Karl Olsberg lebt in Hamburg. Ist kein Dorf wie Pöcking. Sorry, Nina. Seid ihr zwei euch mal über den Weg gelaufen?
Nicht, dass ich wüsste, also, aber man weiß es ja nicht.
Also nicht bewusst auf jeden Fall, ne? Also das weiß ich, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe zwar mit Matzen ein Buch geschrieben, aber ich bin jetzt nicht der große Autor. Also ich bin da auch relativ klar und ehrlich. Ich habe auch nicht so viele Bücher in meinem Leben gelesen. Ich bin nicht derjenige, der auch über ein großes Repertoire an Bücherwissen verfügt. Das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Ich habe ein bisschen was gelesen, aber ich bin jetzt kein Bücherwurm oder Büchernarr, so dass ich jetzt auch jeden Autor oder Schriftsteller kenne. Von daher musste ich in der Tat erstmal schauen, wer ist das?
Einer muss ja hier auch bei Books and Sports für den Sports und das
Notebook stehen. Ich wollte gerade sagen, da ergänzen wir uns hervorragend, ja. Denn ich bin so der absolut der unsportlichste Mensch, den ich kenne. Und auch was Fußball angeht, ich gucke zwar alle Jubeljahr mal die Europameisterschaften oder die Weltmeisterschaften, aber mit der Abseitsregel habe ich auch immer noch so meine Schwierigkeiten. Also insofern.
Ja. Das kann ich dir erklären.
Obwohl sie in einem Satz erklärt ist.
Na, dann mach du den einen Satz und danach macht Nina ihr Buch. Wahrscheinlich ist das weniger kompliziert. So, der eine Satz, wie erkläre ich Abseits? Mein Papa hat mich nämlich neulich auch nochmal gefragt.
Ja, Abseits ist, wenn man näher der gegnerischen Torlinie ist als der Ball und der vorletzte Abwehrspieler. Das ist Abseits.
Ganz aber es ist ja dann kein Abseits, wenn du irgendwo am Ende der Welt stehst und nicht eingreifst.
Nee, aber man muss ja den Ball bekommen. Ne? Also das ist ja immer Voraussetzung dafür. Aber dann trifft das zu, was ich gerade gesagt habe.
Siehst du, da war sie schon, die Einschränkung.
Aber die spannende Frage ist doch genau, das ist das, wo ich mal Schwierigkeiten habe. Ja, in dem Moment, wo der abspielt. Das
eingreift.
Ja, genau. Und manchmal zählt es, manchmal zählt es nicht. Manchmal ist es ein Grenzfall und es hängt nicht immer nur davon ab, wo genau jetzt der Ball war, als er abgespielt hat, sondern auch, was dann danach passiert ist. Und da komme ich nicht immer mit, muss ich sagen.
Ja, das ist ja wie mit dem Grundgesetz. Das ist auch im Regelwerk klar geregelt. Also wer wo, wann, wie, was tut. Es gibt immer Grenzfälle, die es im Fußball immer geben wird. Die finde ich auch gut so, weil es ist ja das sogenannte Ermessen, dass uns das Fußballspiel ja so cool werden lässt, sagen immer viele. Deswegen wird es da immer auch Graubereiche geben, das ist auch gut so. Aber grundsätzlich ist es so, dass man versucht zu unterteilen, wann greife ich ins Spiel ein als Spieler und wann nicht. Stehe ich jetzt 2 Meter weg von einem, bin zwar im Abseits, aber greife nicht ins Spiel ein, indem ich mich nicht in der Sichtlinie des Torwarts befinde, den Spieler nicht in einen Zweikampf verwickel oder irgendjemanden, der dort in der Nähe ist, behindere. Und solange diese drei Kriterien nicht eintreffen, ist der Spieler, obwohl er physisch im Abseits steht, aber dann nicht derjenige ist, der ins Abseits eingriff. Wir verwenden diese Ausdrücke passiv und aktiv nicht mehr, die sind oldschool. Also das heißt nur noch, wer greift ins Spiel ein, und die drei Kriterien, die habe ich eben gerade genannt. Und da, wie gesagt, je näher an einem Spieler dran ist, desto mehr greift er ein. Aber das sind auch so Sachen, die natürlich auch für den Assistenten schwer zu beurteilen sind. Im Zusammenspiel mit dem Schiedsrichter wird das dann immer versucht zu lösen oder dann mit dem Videoassistenten. Aber das Fußballspiel ist in der Tat, man will es ja eigentlich nicht komplizierter machen. Jetzt wurde es ein bisschen komplizierter gemacht, das muss ich auch zugeben, auch mit der Handregel. Aber gut, ich werde es nicht eben erklären können.
Aber muss ich sagen, da habe ich jetzt gerade schon was Neues gelernt mit der Sichtlinie des Torwarts. Das fand ich schon mal ganz spannend. So grob verstehe ich es, glaube ich, was gemeint ist, aber es ist halt auch, wenn man so zuguckt als Zuschauer, wahnsinnig schwer, immer im Einzelnen zu kapieren, was geht da gerade ab. Und ich muss sagen, ich habe immer eine extrem große Bewunderung dafür, dass ein Schiedsrichter das überhaupt mitkriegt. Also wenn ich da auf dem Platz stehen würde, ich würde überhaupt nicht mitkriegen, was da links und rechts von mir passiert.
Ja, aber ich kann auch nicht direkt so daneben stehen. Wie du. Also jeder kann was, ne? Also, ja, ne? Ja. Also, und ich kann auch nicht so gut Yoga wie Nina. Also jeder kann was und jeder ist für seine Qualität, die er kann und die er macht, dafür ist er bekannt oder beziehungsweise dafür hat er es erlernt oder Talent oder was auch immer. Und deswegen kann halt nicht jeder Schiedsrichter sein, weil nicht jeder kann vielleicht auf dem Punkt eine Entscheidung treffen. Einige sind vielleicht Aszendent Waage und brauchen eine Stunde, um sich im Supermarkt zu entscheiden, was sie nun nehmen. Also von daher, jeder hat ja seine Qualifikation und bei uns Schiedsrichtern ist es nun mal so, dass wir das halt ganz besonders gut können. Wie gesagt, ich könnte jetzt wahrscheinlich keinen Bestseller schreiben. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich könnte ich es nicht.
Nina kann aber nicht nur sich bewegen und biegen, die kann auch schreiben. Nina, dein Buch heißt das Glücksworkout. Ja. Jetzt nimm uns mal mit ins Glücksworkout. Eins hat mich gerade noch glücklich gemacht. Ich habe ja zum Glück gesagt, wenn der da hinten irgendwo steht und nicht eingreift. Und ich war nicht oldschool und habe nicht aktiv oder passiv in den Mund genommen. Also ich bin jetzt schon glücklich. Die anderen musst du jetzt glücklich machen.
Ja, dann erzähle ich euch mal was davon. Und zwar habe ich das Glücksworkout geschrieben, um einfach nochmal auszudrücken, dass es meiner Meinung nach, das ist ja immer sehr subjektiv, aber meiner Meinung nach mehr braucht, als nur alle Haken an alle Fähigkeiten dran machen zu können, also fit zu sein und sich gesund zu ernähren und bestimmte Ziele im Leben zu erreichen und Erfolg zu haben, sondern dass es auch wirklich die Fähigkeit braucht, im Hier und Jetzt anzukommen und ganz präsent im Moment zu leben und eben nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das war für mich so ein Aha-Effekt bei der Geburt meines Sohnes. Ich weiß nicht, wieso genau da, und ich glaube, dass das auch für jeden wirklich anders sein kann, aber das hat mich einfach so in die Gegenwart gebracht und mir klar gemacht, wie wichtig das ist, wirklich präsent zu leben, dass ich gedacht habe, da muss jetzt mal ein Buch her, damit es die Methodik beschreibt, wie kann man da hinkommen, was braucht es alles, um wirklich in die Gegenwart einzutauchen und nicht mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben und um sich einfach klar zu machen, was für einen selber wirklich wichtig ist. Und das macht mich glücklich. Also nicht diese ganz großen Berge, was weiß ich, ich gehe auf den Mount Everest und stehe dann oben, habe es endlich geschafft. Klar, da ist man dann auch glücklich, aber für mich ist es viel, viel wichtiger, dass diese Grundmelodie stimmt, dass man ein zufriedenes, ein glücklich zufriedenes Leben führt und einfach jeden Tag gerne aufsteht und sich nicht denkt, um Gottes Willen, jetzt muss ich wieder 9-to-5 da in diese Maschine rein oder was weiß ich. Und ja, einfach halt happy ist mit dem, was man tut.
Aber es reicht auf dem Kalenderblatt, da brauche ich doch kein ganzes Buch für.
Ja, kannst, wenn du es auf dem Kalenderblatt kriegst, dann schick mir das, das fände ich fantastisch. Vielen Dank, ja, ich habe es nicht geschafft. Also, ja, mein Gott, also für mich ist Spiritualität halt auch kein Putzmittel, weißt du. Das ist so, wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht und sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dann kommt man ja auf verschiedene Ansätze, auf spirituelle, auf esoterische, auf philosophische Ansätze. Und bis man das dann so für sich selber durchsteigt und wenn man anderen Leuten dann auch noch dabei helfen will, das zu durchsteigen, da braucht es dann schon ein paar mehr als nur ein Kalenderblatt, eine Kalenderblattseite, also finde ich.
Ich wollte darauf hinaus, dass du gerne noch mehr ausholen kannst.
Ja, mein Verlag, der sitzt in Hamburg und mein Lektor, der meinte natürlich auch sofort ganz nordisch, nee, also so klein können wir das nicht machen, das musst du schon genauer erklären. Das ist für mich so eine Hamburger Eigenart, die wollen es immer ganz genau wissen. Und dann habe ich mir so überlegt, wie mache ich das denn? Und dann bin ich mit meinem Lektor zusammen drauf gekommen, dass ein 4-Wochen-Programm noch eigentlich total toll wäre. Und da ich ja aus dem Bereich Fitness komme, also ich bin ja nicht so eine reine Yoga-Susi, sondern ich habe wirklich auch schon mal Sport selber gemacht und bewege mich auch gerne und streng mich auch gerne an. Und das merkt man auch in meinen Yoga-Kursen. Und dann habe ich mir eben überlegt, dass ich gerne ein Programm machen würde für 4 Wochen, in dem man sich selber spüren lernt und einfach merkt, wo der eigene Weg fürs Glück eigentlich liegt und was man für sich selber eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Und das ist mehr oder weniger ein Arbeitsbuch eigentlich, wenn man es richtig verwendet. Klar kannst du es auch durchlesen, dir denken hübsche Bilder, schön, war sie mal wieder in Kapstadt. Und da hinten kauft sie dann auch noch ein bisschen Gemüse ein, soll ja auch ganz gesund sein. Aber für mich ist es wirklich so ein Zusammenspiel. Und ich habe einfach versucht, halt meine Linie zu zeigen, ohne zu viel Raum wegzunehmen, damit sich jeder selber entfalten kann. Ich bin jetzt zufälligerweise Vegetarier und ernähre mich rein pflanzlich. Aber das muss nicht bei jedem so sein. Das kann für jemand anderen ganz andere Auswirkungen haben. Vielleicht isst er gerne Fleisch und dem macht das überhaupt nichts aus, dann soll er das bitte machen. Also ich missioniere nicht. Ich gebe eine Richtung vor und zeige einen Weg auf. Und wenn du da lang gehen möchtest, dann mach das. Aber wenn du deinen eigenen Weg durch den Urwald schlagen wirst, hier ist die Machete, viel Spaß. So in etwa. Ist das
so, gedacht. Jetzt sind die beiden Hamburger Jungs dran. Können der keine Yoga-Susi, großartiger Ausdruck, in der Kontra geben?
Also ganz im Gegenteil. Ich finde das sehr, sehr gut, den Ansatz. Ich komme eigentlich von der anderen Seite in eine ganz ähnliche Richtung. Mein eigentliches Thema, wenn ich jetzt nicht gerade Dorfbücher schreibe, ist ja künstliche Intelligenz. Das ist so ein bisschen mein beruflicher Hintergrund auch gewesen. Und beschäftigt mich schon ziemlich lange, was macht das eigentlich mit uns? Nicht, wenn Maschinen denken können, weil das sowieso ein schwammiger Begriff ist, sondern wenn sie jetzt immer mehr Entscheidungen abnehmen. Denn darum geht es eigentlich bei der sogenannten künstlichen Intelligenz, dass Entscheidungen automatisiert werden. Zum Beispiel die Entscheidung, was sehe ich denn in meinem Facebook-Feed oder in meinem, was weiß ich, Twitter-Feed. Das wird ja von der Maschine gesteuert. Und das beeinflusst sehr stark, wie wir denken, was wir tun. Und diese Maschinen, die sind auch extrem gut darin, uns immer wieder zu signalisieren, Mensch, hier, guck doch mal, nochmal schnell, guck mal hier, guck mal da, ist was Spannendes, musst du dir auch nochmal kurz angucken. Und das führt dann dazu, dass wir die ganze Zeit aufs Handy starren und überhaupt nicht mehr in der Realität sind. Das beobachte ich dann auch mit einigen Grausen immer wieder auf Spielplätzen zum Beispiel. Dann sitzen da die Mütter, starren auf ihr Handy, die Kinder spielen da irgendwas. Manchmal kommen sie an, zerren die Mutter so am Rockschoß. Die Mutter sagt, ja gleich, geh mal weg, muss hier gerade noch irgendwas gucken, muss hier gerade noch irgendwas tippen. Und das ist so ein bisschen das Problem unserer Zeit. Wir werden von diesen digitalen Verführungskünstlern, möchte ich sie mal nennen, die künstlich intelligent in dem Sinne sind, dass sie genau wissen, wie sie uns erwischen, wo unsere Triggerpoints sozusagen sind, unsere Spaßpunkte, mit denen sie uns locken können. Von denen werden wir immer weiter von der Realität weggeführt. Und deswegen ist es total wichtig, egal wie, wieder in die Realität zurückzufinden. Und da finde ich diesen Sportansatz total klasse, muss ich sagen. Ich selbst bin jetzt nicht sportlich, aber Yoga geht ja in eine ähnliche Richtung, Meditation geht auch in eine ähnliche Richtung. Und was ich dazu ganz klar sagen muss, nach meiner persönlichen Erfahrung, das ist echt Arbeit. Das ist echt anstrengende Arbeit, sich immer wieder aus diesen Gedankenspiralen, in denen man da abdriftet, zurückzuholen und immer so wieder so, nein, du wolltest doch hier jetzt, nein, du wolltest dich doch auf deinen Atem konzentrieren. Ich kann das immer noch nicht. Ich mache das jetzt seit 3 Jahren und ich kann das immer noch nicht. Ich bin immer 10 Sekunden, dann bin ich wieder in irgendeinem Gedanken gefangen.
Ja.
Und dann kommt jetzt die Überleitung, wo ich mich frage, Mensch, da pfeifen dich so und so viele aus, dann lästern die beschimpfen dich in Social Media und da pfeifen sie und dann kommt noch ein Anruf aus Frankfurt. Und der sagt dir, das war nicht richtig, das war nicht richtig. Und trotzdem schreibst du ein Buch, das da heißt, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein.
Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist halt nicht in einem Satz zu beantworten. Gerade der Job des Schiedsrichters, ich höre es von jeder Seite, wie kannst du das machen? Und die beschimpfen dich und das war ja eben genau, was du gesagt hast. Gut, früher hat keiner aus Frankfurt angerufen, als ich 15 war und auf den ersten Sportplätzen hier in Hamburg rumgetigert bin. Gut, ich habe ja lange Fußball gespielt, auch hoch. Und ich als Schiedsrichter nun durch die Sportplätze hier durch ganz Hamburg mich durchgepfiffen habe, da gab es ja noch keine Anrufe aus Frankfurt. Also man muss ja irgendwas daran finden, dass einem das Spaß macht. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Warum bringt einem irgendwas Spaß? Und da ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Und ich glaube, mir bringt einfach dieses Menschenführen, das Entscheiden, das dabei sein, bewegen. Also es ist ja eine hohe Kombination. Ich sag's ja immer wieder, du erkennst auch, glaube ich, den Mehrwert des Schiedsrichtertums und des Schiedsrichterwesens erst ein paar Jahre später, weil alle Attribute, die du als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin erlernst, wie Kritikfähigkeit, Entscheidungsfreudigkeit, Ehrgeiz, das entwickelst du ja im Laufe eines Schiedsrichterlebens oder auch in frühem jugendlichen Alter schon. Und das hilft dir ja in jedem Berufszweig sowas von enorm weiter, dass du diese Attribute und diese Möglichkeiten dieser ganzen Dinge, die du da erlernst, dass du die irgendwann anwenden kannst. Nicht im Familien, sondern im Berufsleben. Und deswegen merkt man das auch an vielen Schiedsrichtern, die auch höherklassiger pfeifen, dass sie auch ganz, ganz starke Berufspersönlichkeiten sind. Und das kannst du natürlich, musst du versuchen im Vorwege schon, ich werbe ja in so vielen Fällen, gerade auch mit dem Buch, ich werbe dafür, dass alle Schiedsrichter werden, weil du dir einfach so ein großes Selbstbewusstsein, es fehlt ja an vielen Ecken und Kanten den Kindern und Jugendlichen heute an Selbstbewusstsein, sich darzustellen in positiver Art und Weise, was herzumachen, sich nicht unterbuttern zu lassen. Ich finde, starke Persönlichkeiten brauchen wir ja einfach, egal ob auf oder neben dem Platz. Und das lernst du als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Aber du kannst es erst machen, wenn du wirklich Spaß und Freude daran hast. Und das kannst du nur tun, wenn du es machst. Also man muss, der erste Schritt, Schiedsrichter zu werden, ist bei den meisten so, werd mal Schiedsrichter hier, wir haben keine mehr im Verein, mach das mal eben, sonst müssen wir Strafe zahlen. Da wirst du ins kalte Wasser geworfen und es bringt dir Spaß oder es bringt dir keinen Spaß. Das sind die ersten Schritte als Schiedsrichter. Kaum einer kommt, sagt, ich wollte schon mein Leben gerne, seitdem ich geboren bin, habe ich schon gefühlt, will ich Schiedsrichter werden. Das sind ja die seltensten Fälle, das muss man ja ganz klar sagen. Aber man merkt diese, es kommt so ein Kribbeln. Also auf einmal stehst du auf dem Platz, hast eine Pfeife in der Hand, in der Mitte, links und rechts laufen sie, du entscheidest eine Sache und merkst so ein, ey, das bringt mir, das ist ja total cool. Ich habe hier irgendwas, was mir Spaß bringt. Und das erlernst du ja im Laufe dieses Schiedsrichterlebens und das ist so ein Kribbeln, dass du verspürst. Deswegen kann man gar nicht so ad hoc sagen, warum ist es so toll, Schiedsrichter zu sein. Jetzt habe ich ja vorhin ja schon gesagt, aber das kommt am Anfang, kann es auch schwermütig sein, aber es ist einfach so ein tolles Gefühl, auf dem Platz zu stehen und zu entscheiden, dass ich das einfach liebe.
Also das Buch heißt Die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Das, was du jetzt gesagt hast, nehmen wir nochmal das Kalenderblatt von Ebenböse. Das passt jetzt auch auf den Buchdeckel. 224 Seiten, da geht's ja auch ein bisschen mehr. Nimm uns einfach mal mit. Buch ist jetzt ein Jahr auf dem Markt. Und Achtung, jetzt Achtung, was ist gerade just mit diesem Buch passiert?
Ja, also wie ich vor gar nicht mal so kurzem, also ja, ich schon doch sehr kurzem erfahren habe, dass das Buch nominiert ist. Also ich muss vorher sagen, ich bin ja wirklich total baff und überrascht, dass mir sowas überhaupt gelungen ist mit meinem Co-Autor Mats Nicholson, den ich ja auch in aller Art und Weise noch lobend erwähnen muss, weil er mit mir das zusammen gemacht hat und einen sehr großen Anteil an dem Buch hat, einfach auch ein ganz feiner Mensch ist, dass man sogar so einen roten Aufkleber auf dem Buch bekommt, Spiegel-Bestseller. Also früher bist du ja ins Geschäft marschiert, in einen Buchladen und dann hast du gedacht, Spiegel-Bestseller, da bist du ja so. Und jetzt hast du selber so ein Buch geschrieben, wo sowas draufsteht. Das ist irgendwie schon ein tolles Gefühl, aber nochmal, ich habe das Buch gemacht, um den Menschen den Job des Schiedsrichters näher zu bringen, weil es einfach immer noch nicht viele wissen, was tut der Schiedsrichter überhaupt und was macht er und was zeichnet ihn vor allem aus. Und ja, und jetzt kam die nächste Nominierung oder ist die erste, kann man sagen, was heißt die nächste, die erste Nominierung rein, dass ich für das Fußballbuch des Jahres nominiert bin, 2021. Und ja, und dann schauen wir mal, ob man da vielleicht sogar gewinnen kann. Aber das allein, dass man nominiert ist, ist ja schon grandios. Also wie gesagt, ich bin da, ich komme ja aus, ich weiß nicht, viele werden, die nicht aus Hamburg kommen, werden das nicht wissen. Ich komme ja aus einem Hamburger Stadtteil, Mümmelmannsberg, in der sehr sozial schwach ist. Meine Eltern kommen beide aus Polen. Mein Vater ist Spätaussiedler, ist in Danzig geboren. Meine Mutter hat in Mümmelmannsberg im Pflegeheim gearbeitet, in der Küche, sind beide leider schon früh verstorben. Und ich komme halt aus einer Gegend, wo man ja viel gesehen hat, was anderen vielleicht nicht so ganz bewusst ist. Und deswegen bin ich da auch, das ist auch ein Stück weit was für meine Eltern, bin ich sehr stolz darauf, dass ich das so irgendwie hinbekommen habe, so ein bisschen was zu schaffen. Und bin ich einfach stolz drauf.
Ich bin mir sicher, dass es im Himmel auch eine Bücherei gibt. Das habe ich schon öfter gedacht. Bin ich wirklich sicher. Gibt es irgendwie ein so ein Erlebnis, was die, die das Buch noch nicht haben, lesen sollten, lesen müssen, was ihnen auch noch ein bisschen was mitgibt?
Ja, also grundsätzlich musst du das Buch schon in Gänze lesen, damit du verstehst, wie ein Schiedsrichter tickt. Also ich habe ja natürlich auch ein Kapitel, was die Regelkenntnis anbetrifft, drin. Das Buch ist geschrieben, dass es jeder versteht. Also das ist, es ist kein Nerdbuch, will ich mal sagen. Also es ist wirklich, wirklich für jeden Fan, für jeden Fußballfan, also letztendlich für jeden Sportfan, weil es um Schiedsrichterwesen allgemein geht, ein Buch, um zu verstehen, was ein Schiedsrichter denkt und tut. Ich habe natürlich viele, viele Kapitel eingebaut, die den Leuten erklärt, was ich tue. Natürlich gibt es auch emotionale Kapitel, wenn ich jetzt das eine mal rausnehme, das relativ am Ende kommt, mit der Sportpsychologie, wo ich einen ganz eigenen Zugang zugefunden habe, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es mein eigenes gab 2011, wo sich ein Schiedsrichter versucht hat, das Leben zu nehmen, nämlich mein Gespannführer, und wir dann mit drei, mit den beiden Assistenten und dem vierten Offiziellen erste Hilfe geleistet haben. Ich mag dieses Wort Lebensretter, mag ich mir selber gar nicht vergeben, denn ich habe demjenigen geholfen, der da lag. Das war ein Selbstmordversuch, und wir haben da alles dafür getan, dass es ihm wieder gut geht, also zumindest im ersten Angriff. Das ist auch ein Teil meiner Vita und auch im Buch in einem Kapitel verarbeitet. Also es gibt schon viele, viele Kapitel, die ja alle Facetten darstellen, auch Auf- und Abstiege. Wie ist es eigentlich als Schiedsrichter auf- oder abzusteigen? Nicht viele Schiedsrichter haben es erlebt, abzusteigen. Ich bin einer der Schiedsrichter, der auch abgestiegen ist. Wie kann man sich wieder hochkämpfen? Was braucht man für eine Motivation? Oder gibt es überhaupt eine Motivation? All diese Fragen werden da beantwortet. Ich habe nach jedem Kapitel eine Regelfrage aufgeschrieben mit den Antworten am Ende. Also man kann sich selber überprüfen. Ja, ich, wie gesagt, ich mag es gerne wiederholen, mit Mats jemanden gefunden zu haben, der das, was ich erzähle, zu Papier bringt. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wie gesagt, nochmal, da sind wir stolz drauf. Ich kann es jedem nur empfehlen, der gerne mal irgendwas über einen Schiedsrichter lesen möchte.
Also von meiner Seite erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Erfolg, sowohl was den Spiegel Bestseller Aufkleber angeht, da kriege ich natürlich sofort Neidgefühle, als auch der Nominierung. Das ist natürlich beides großartig und ich kann das gut nachvollziehen. Also das Leben schreibt ja immer bessere Geschichten, als wir Autoren uns ausdenken können, und kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele spannende Geschichten drin sind. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das bewundere, wie man da den Überblick behält in diesem Tumult da auf dem Platz und da dann auch noch die richtige Entscheidung trifft und das in Sekundenbruchteilen. Das finde ich schon hochspannend.
Aber eins weiß ich jetzt schon, das Regelkapitel wird Karl nicht lesen. Das nimmt er einfach aus dem Podcast, schneidet er sich die 5 Minuten raus, wo du alles erklärt hast. Nina, ja. Wenn wir einen Schiedsrichter in der Runde haben, welches Thema darf nicht fehlen? Was denkst du?
Also was mich brennend interessieren würde, ist, wie viel Sport du eigentlich selber machst. Du musst ja brutal fit sein, wenn du da auf dem Feld die ganze Zeit hin und her und vor und zurück und nochmal und nochmal. Also der Schiedsrichter steht ja eigentlich immer da, wo die Action ist. Das muss unfassbar anstrengend sein. Wie kriegt man das auch noch unter, wenn man noch einen Job hat nebenbei?
Ja, ich bin total fit. Ich sehe auch extrem gut aus. Also da ja, der muss jetzt sein. Klar, man muss als Schiedsrichter, ja, du läufst im Spiel um die 10 bis 12, ist übrigens auch in einem Kapitel beschrieben, 10 bis 12 Kilometer pro Spiel. Das ist so die Range in einem guten Bundesligaspiel. Also es gibt natürlich auch Spiele, wo du nicht so viel laufen musst, weil es ja auch taktisch bedingt ist, wenn du zum Beispiel Mannschaft, die viel Ballbesitz, Fußball spielt, dann läufst du nicht. Aber grundsätzlich läufst du 10 bis 12 Kilometer.
Ja, aber das
und du
Tempo.
Musst halt auch. Ja, und du musst halt auch jede Range abspulen. Also wir haben diverse Intervalle, die wir im Spiel laufen, Sprints, und wir werden auch genau wie der Fußballer vermessen. Also ich kriege nach jedem Spiel eine Laufauswertung, wie viel ich gelaufen bin, wie viel Intervalle ich gelaufen bin, wie viel Sprints, wo ich mich auf dem Platz befunden habe. Also ich trainiere 5-mal die Woche plus Spiel. So kann man das ausdrücken. Man muss natürlich auch gucken, wie gesagt, ich habe ja schon diverse Verletzungen hinter mir. Ich sehe dann zu, dass ich auch mehr knieschonende Dinge mache. Also ich habe hier ein Spinningbike zu Hause stehen. Ich mache einmal in der Woche spule ich Intervalle ab, also habe ich High-Intensity-Training. Dann baue ich einmal bis zweimal die Woche Athletiktraining ein. Mhm. Dann Ausdauer, einen Ausdauerinhalt. Wobei man jetzt dieses klassische, ich gehe jetzt mal joggen, gibt es nicht mehr. Das macht man eher zur Regeneration nach dem Spiel. Aber dieses klassische, ich gehe jetzt mal eine Stunde joggen, das ist gar nicht mehr so verbreitet, weil man entweder sagt, okay, ich mache ein regeneratives Training, das so sich in der Zone 2 abspielt, deines Pulses, wenn man ist jetzt, wer ginge vielleicht zu weit, wenn man jetzt hier die große Sportmedizin auspackt, aber da hat dann ja verschiedene Ranges deiner Herzfrequenz. Und wir haben auch eine sportmedizinische Untersuchung. Also wir haben einen eigenen Athletiktrainer beim DFB und ich selber bin hier in Hamburg im UKE Athletikum, in dem ich auch einen eigenen Trainer habe. Also ich bin rundum versorgt, auch was medizinisch die Prävention betrifft, auch an physiotherapeutischen Behandlungen. Da gehe ich einmal die Woche anschauen, weil es ja immer, ich bin so ein Typ, ich habe immer irgendwie, egal wie viel ich trainiere und egal wie viel Stabilitätstraining ich mache, ich habe manchmal immer Probleme mit einem Beckenschiefstellung, mit einem Vorlauf im Becken, und wenn das dann zu sehr am Muskel zieht, dann auf einmal merkst du es wieder rechts unten. Das ist aber auch, glaube ich, den ganzen Verletzungen geschuldet, die ich schon hatte. Aber wir sind wirklich, muss man sagen, durch die Bank, wenn man sich die Bundesliga- und Zweitliga-Schiedsrichter anschaut, durch die Bank topfit.
Karl, wenn man sagt, jetzt, wenn du sagst 5-mal die Woche, wie lang dann bitteschön? Jedes Mal 5 Stunden oder?
Nein. Also wie gesagt, man muss ja auch gucken, dass du vor einer, ich sag mal, Höchstleistung, nämlich einem Spiel am Wochenende, Samstag oder Sonntag, wenn du ein Bundesligaspiel hast, dann kannst du natürlich einen Tag davor, kannst du ja nicht irgendwie 1,5 Stunden High Intensity kloppen, sondern dann guckst du schon.
Machst du dann Yoga?
Also also letztendlich Yoga haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Mhm. Ich baue, sage ich mal, ein Dehnungsprogramm mit ein. Mhm. Richtig Yoga mache ich nicht mehr. Ich habe mich mal versucht, aber ich baue halt ein Dehnungsprogramm ein. Und dann ist es auch manchmal so, dass man 2-mal am Tag das dann was macht. Dann geht man morgens vielleicht trainieren. Das ist dann sozusagen auch den Tag, den ich dann nicht zur Dienststelle gehe. Dann gehe ich morgens trainieren und abends baue ich dann ein Dehnungsprogramm mit einem oder ein Athletikprogramm.
Nächster Versuch, Karl, wenn wir einen Schiedsrichter in der Runde haben, welches Thema darf nicht fehlen?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade schon ausgestiegen bei Joggen als Regeneration. Das kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen. Schon gar nicht eine Stunde lang oder so. Aber gut, lassen wir das. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Also Schiedsrichter, das Thema liegt mir natürlich nahe, weil gerade dieses Thema Entscheidungen beschäftigt mich natürlich auch sehr stark, mit sowohl mit meinem YouTube-Kanal als auch immer wieder in meinen Geschichten. Eigentlich jedes meiner Bücher dreht sich immer um ein oder zwei signifikante Entscheidungen, die der Held dann im entscheidenden Moment, wie man so schön sagt, treffen muss. Insofern finde ich das natürlich besonders faszinierend, wie man das so in dieser Schnelligkeit hinkriegt, dann gleichzeitig dabei noch objektiv bleiben muss, was ich mir auch sehr schwierig vorstelle, wenn da einer so richtig wie so ein Arschloch spielt und vielleicht Sympathien hat oder was auch immer, das kann man ja nicht ausschalten als Mensch. Und dann das alles auch noch mit diesen Regeln konform und Überblick behalten und dann kommt hinterher noch irgendwie der Videoschiedsrichter und weiß alles besser. Also das stelle ich mir schon echt ganz schön herausfordernd vor. Und dann auch noch diese körperliche Fitness. Wow, kann ich nur sagen. Das ist so irgendwie ganz anders als die Welt, in der ich mich physisch bewege. Es ist natürlich ein bisschen ähnlich der Welt meiner Helden, muss ich sagen. Also manche meiner Helden, die sind natürlich auch schon relativ fit und stark und
geil.
Und so. Ja, genau.
Aber es ist viel gerade und ich habe schon gedacht, es kommt nie. Patrick, was hätte ich denn gesagt, was welche Frage natürlich oder welches Thema noch kommen muss, wenn wir einen Schiedsrichter haben?
Ja, Videoassistent.
Dankeschön. Nina Winkler. Die Nicht-Yogi-Suse in der Runde. Was hältst du von KI, von künstlicher Intelligenz?
Schwieriges Thema. Also prinzipiell, wenn es gut eingesetzt ist, ist es natürlich toll. Aber ich glaube, dass man bei vielen Dingen auch die Interaktion braucht und dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man sich persönlich trifft und persönlich austauscht. Also so gerne ich meinen Computer und die ganzen technischen Möglichkeiten habe, ich stehe, glaube ich, schon eher so auf persönlichen Kontakt und bin ein ziemlich analoger Mensch.
Ich überhaupt nicht und deshalb faszinieren mich auch gerade so Bücher wie eben das, über das uns Karl jetzt ein bisschen was erzählt, denn sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, den VAR, also den Video Assistant Referee, jetzt in diesem Zusammenhang zu nennen, denn da geht es um Ohrstecker. Und da geht's um ein Armband und vieles mehr. Karl, klar, worüber wir reden, ne?
Ich nehme an, Mirror.
Nina, Patrick, aufgepasst. Dieser Mensch hat dieses Buch vor 5 Jahren geschrieben. Und das, was wir jetzt hören, das ist gerade jetzt brandaktuell. Oder andersrum, vor 5 Jahren ist das Buch herausgekommen. Also geschrieben ist es wahrscheinlich noch länger. Also wir haben einen Visionär oder mindestens einen Visionär unter uns.
Ich bin jetzt gespannt.
Ja, also ich glaube, da muss ich jetzt die Erwartung wieder runterschrauben. Also die Ideen, dass Maschinen uns immer mehr das Denken abnehmen, die stammen ja nicht von mir. Die gibt's schon ein bisschen länger. Tatsächlich bin ich aber immer wieder überrascht, wie sehr dann die Technik doch meine eigenen Fantasien einholt, teilweise überholt. Also in der Tat, in Mirror geht's um ein technisches Gerät, ein Gadget, wie man heute sagen würde, ein Smartphone im Prinzip, das über künstliche Intelligenz verfügt und quasi den Menschen, dem es gehört, versucht nachzueifern in gewisser Hinsicht, aber auch gleichzeitig zu steuern und eigentlich will es diesen Menschen nur glücklich machen. Also im Prinzip ganz nett, im Prinzip geht es nur darum, ich will, dass mein Mensch, dem ich gehöre, glücklich und zufrieden ist. Und um das zu ermöglichen, lernt dieser Mirror den Menschen möglichst gut kennen, versucht also sozusagen sein Spiegelbild zu werden und fängt dann aber natürlich auch an, diesen Menschen zu beeinflussen, damit er eben die Dinge macht, die ihn glücklich machen und die Dinge nicht macht, die ihn nicht glücklich machen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht schlecht, aber wie in einem Ulzberg-Roman üblich, geht das dann doch irgendwie aus dem Ruder. Und zwar, indem diese Maschine merkt, wenn dieser Mensch mit anderen zusammen ist, die nicht so einen Mirror, so einen Apparat haben, dann kann ich den nicht so gut beeinflussen. Das ist schlecht. Also sorge ich mal dafür, dass die anderen, die keinen Mirror haben oder nicht auf ihren Mirror hören, dass die Bösen sind, dass die aus dem Leben dieses Menschen entfernt werden. Das ist nämlich das Problem bei künstlicher Intelligenz. Die ist einerseits sehr intelligent, aber andererseits auch grottendoof, weil sie nicht verstanden hat, was wir eigentlich wirklich wollen, wenn wir sagen, mach mich glücklich. Und da sehe ich eine Riesengefahr generell bei künstlicher Intelligenz, dass sie uns wörtlich nimmt und dann tatsächlich die Dinge für uns entscheidet, die wir eigentlich überhaupt nicht wollen oder nicht gewollt haben, die wir ihr aber gesagt haben, dass sie machen soll. Also das Problem ist nicht, dass die KI, so wie in Schwarzenegger-Filmen, irgendwann mal sagt, ich will hier die Erde beherrschen, weg mit den Menschen, sondern eher, dass die Maschine genau das sagt, was wir ihr gesagt haben, aber nicht das, was wir eigentlich wollten. So ähnlich wie der berühmte Zauberlehrling mit seinen Besen voller Wassereimer oder Wassereimer schleppenden Besen. Ja, und jetzt wäre natürlich die spannende Frage, wann fängt die künstliche Intelligenz an, sich einzumischen ins Fußballspielen. Es gibt ja schon Roboter, Fußball in verschiedenen Ligen und irgendwann wird es vielleicht auch Roboter oder künstlich intelligente Schiedsrichter geben. Grundsätzlich ist das sicherlich möglich, dass eine KI das lernt, zu erkennen, wann ist ein Regelverstoß und sich da einzumischen. Vielleicht gibt es das aber ja auch schon, ich weiß es nicht.
Also bevor ich darauf antworte, muss ich dir mal eine Frage stellen. Wie, das ist ja das, was ich an Schriftstellern und an Autoren immer so beeindruckend finde. Wie schafft man das, sich sowas auszudenken?
Vor allen Dingen, Typ war mal Unternehmensberater und Marketingmensch. Finde ich noch faszinierender.
Also das gilt ja jetzt für jeden Schriftsteller guten hin oder her, aber es gilt ja jetzt für jeden. Man muss ja sich diese Geschichte ausdenken und niederschreiben und auch noch gut niederschreiben. Muss man eine gute Geschichte sein. Wie funktioniert das? Wie schafft man sowas, sich so eine Geschichte auszudenken? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen aus dem Leben gegriffen, irgendwo vorausschauend gedacht, was auch immer. Natürlich ist es, aber du sagtest, die besten Geschichten schreibt das Leben, ja. Aber irgendwo ist in jeder Geschichte, die man sich ausdenkt, auch ein bisschen Leben vorhanden. Auch wenn es vielleicht ausgedacht ist. Aber nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, bevor ich darauf antworte, ich hoffe, ich springe jetzt hier den Rahmen nicht, aber es würde mich einfach interessieren, wie schafft man es, sich sowas auszudenken?
Naja, das ist, das hat im Prinzip mehrere Ebenen. Auf der einen Seite ist es ein Handwerk. Also das ist viel, was viele unterschätzen. Ich kriege immer wieder Zuschriften auch von Leuten, die schreiben lernen wollen oder gern schreiben wollen. Aber die wollen eigentlich losschreiben und Bücher veröffentlichen und wollen nicht das Handwerk lernen. Und ich habe auch selber so angefangen, Anfang der 2000er habe ich so angefangen, ernsthaft zu schreiben. Davor immer mal wieder so zwischendurch. Schon als Kind wollte ich das immer mal, aber ich habe es dann immer wieder vor mir hergeschoben. Und ich habe damals dann gemerkt, Mensch, so einfach ist das nicht, so einen Roman zu Ende zu schreiben. Ich habe viele, viele Bücher übers Schreiben gelesen und das muss man auch. So ähnlich wie man Schiedsrichter ja auch nicht von Natur aus kann. Das ist ein Job, den man erst lernen muss, der ganz schön anspruchsvoll ist. Und Schreiben ist auf eine gewisse Art und Weise auch erstmal ein Handwerk, was man erlernen muss. Da gibt es dann bestimmte Methoden, die man anwenden kann, wie man zum Beispiel eine Story strukturiert. Da gibt es die Klassiker, die alten Griechen wussten schon, wie man eine spannende Geschichte erzählt. Da kann man bei denen abgucken, man kann sich andere Vorbilder nehmen. Das ist sozusagen die Technik. Aber bei mir ist es dann doch ein bisschen anders. Wenn ich eine Idee habe, dann mache ich oft so ein grobes Gerüst einer Geschichte, sogenannte Plot Points, also einzelne Handlungspunkte, die in der Geschichte irgendwie eine Rolle spielen, überlege ich mir. Manchmal mache ich auch eine detailliertere Kapitelstruktur und schreibe, was in jedem einzelnen Kapitel passieren soll. Und dann fange ich an zu schreiben und dann passiert was Interessantes. Dann fangen nämlich die Figuren an, ihr Eigenleben zu entwickeln. Und kann sein, dass ich dann irgendwo eine Szene mir ausgedacht habe, der geht jetzt da in den Keller, weil er hat dann ein merkwürdiges Geräusch gehört, mitten in der Zombie-Apokalypse. Und dann komme ich an diese Stelle und will das schreiben und dann sagt mein Held, ich bin doch nicht bescheuert. Ich gehe doch jetzt nicht in den Keller. Ich weiß ja, dass da wahrscheinlich ein Zombie drin hockt. Und dann merke ich, der will das eigentlich gar nicht und er will was anderes. Und dann manchmal versuche ich ihn dann Gewalt in den Keller zu zwingen mit dem Effekt, dass mir meine Frau, meine wichtigste Testleserin, hinterher sagt, was ist das denn für ein Quatsch? Wieso verhält er sich so komisch? In besseren Fällen sage ich dann, okay, gut, was willst du denn stattdessen? Und dann rennt er vielleicht schreiend aus dem Haus oder versteckt sich im Dachboden, was auch immer. Und dann wird's interessant, weil dann erzählt die Geschichte sich sozusagen selber. Und ich bin eigentlich nur noch dabei und schreibe mit, was meine Figuren machen und höre mir selber beim Denken zu, wenn man so will. Das ist so ein Flow, der wirklich Spaß macht und der für mich das Schreiben zu einer besonders faszinierenden Sache macht. Übrigens erzählen auch andere Autoren davon. Also das ist nicht jetzt nur bei mir so, dass ich vielleicht ein bisschen durchgeknallt bin, sondern das passiert einem, wenn man viel schreibt und gerne schreibt, dass man in diese Geschichte so weit abtaucht, dass sie sich von selber entwickelt. Und dann muss man eigentlich nur zugucken. Allerdings gibt es natürlich auch Situationen, wo man sich dann quasi in so eine Ecke schreibt. Jetzt sitzt er da auf dem Dachboden, hat Angst vor den Zombies und was mache ich jetzt? Wie kriege ich ihn jetzt da wieder raus, damit irgendwie die Handlung weitergeht? Da muss man dann manchmal überlegen. Ich weiß von Stephen King, der ein sehr gutes Buch über Schreiben geschrieben hat und seinen Roman The Stand. Da hat er eine Situation gehabt, da hatte er plötzlich irgendwann viel zu viele Nebenfiguren und wusste überhaupt nicht mehr, wie er seinen Roman da in den Griff bekommt, weil er den allen gefolgt war und die hat man machen lassen, was sie wollten. Und dann hat er zum brutalen Mittel gegriffen und die Hälfte von denen mit einer Atombombe in die Luft gesprengt, damit er wieder seine Plotfäden einfangen konnte und die Geschichte weiterschreiben konnte. Also okay. So kann man es auch machen.
Ja.
Aber wir Schriftsteller sind schon etwas gemein zu unseren Figuren, das muss man klar sagen.
Ja, aber es ist jetzt ein bisschen nachvollziehbar. Also zumindest für mich, muss ja irgendwie das gut erklären mit dem Handwerk. Auch nachvollziehbar.
Und dass du gar nicht mehr du selber bist auch.
Ja, und auch, ja. Dass es ein Handwerk ist, dass da auch was dahinter steht, weil viele Leute meinen ja, wenn man schreibt, dann ist einem das so in den Schoß gelegt worden und das plätschert so vor sich hin. Also da gibt es auch ganz andere Phasen, wo man dann einfach mal nicht so kreativ ist oder einfach mal eine Blockade hat, die dann hoffentlich nicht lange dauert. Aber ich kenne das auch. Ich finde es immer ganz gruselig, wenn man dann nicht funktioniert so für sich selber, wenn dann dieser Druck da ist. Wie gehst du mit Druck um, Karl? Abgabetermine, ja, also Stichwort.
Also es gibt zwei Strategien. Die eine Strategie, die ich bisher schon sehr erfolgreich angewendet habe, ist, ich verrate einfach keinem, dass ich ein Buch schreibe. Das klingt zwar ein bisschen seltsam bei einem Schriftsteller, der schon über 50 Bücher veröffentlicht hat, aber es ist tatsächlich so. Ich schreibe viele meiner Geschichten einfach drauf los und erst wenn sie fertig sind, erzähle ich jemandem davon. Das nimmt genau diesen Druck weg mit Veröffentlichungstermin und so weiter. Das hat natürlich Nachteile. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass mein Verlag mir dann sagt, ja, schöne Geschichte, aber wollen wir nicht? Dann habe ich die für die Tonne geschrieben. Das ist mir letztes Jahr zweimal passiert. Also das kann durchaus dabei rauskommen. Auf der anderen Seite befreit es mich aber auch und manchmal kommen eben auch gute Sachen dabei raus. Zum Beispiel die Würfelwelt-Idee, die Dorf-Idee, das sind alles so Sachen, die ich erstmal geschrieben habe, bevor ich irgendjemandem davon erzählt habe und das hat sich dann hinterher als gute Idee rausgestellt.
Aber hast du alle vorher geschrieben oder eines und dann die anderen hinterher geschoben?
Also in dem Fall habe ich tatsächlich alle vorher geschrieben, auch jetzt. Ich kriege immer die Frage von meinen Leserinnen und Lesern, wann kommt denn das nächste Dorfbuch raus und worum geht's da? Und ich sage, weiß ich noch nicht. Und selbst wenn ich es schon weiß, aber in dem Fall oft weiß ich es wirklich nicht, ich versuche das zu vermeiden. Aber es geht natürlich nicht immer. Manchmal muss man vorher ein Exposé abliefern, dann gibt es einen Abgabetermin. Mhm. Und ich hatte da auch schon solche Stressphasen, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie kriege ich denn das hin? Das wird echt total anstrengend. Und das ist dann auch anstrengend und das schmälert den Spaß. Dann bleiben solche Phasen, wie ich sie gerade beschrieben habe, wo die Geschichte ihre Eigendynamik entwickelt, die bleiben dann oft aus und man muss dann wirklich viel mehr mit dem Kopf arbeiten, was der Geschichte wahrscheinlich auch nicht wirklich immer gut tut. Aber meine Strategie gegen Schreibblockade ist Schreiben. Das heißt, ich schreibe lieber eine Stunde und schmeiße das, was ich geschrieben habe, weg, als dass ich einfach nur rumsitze und verzweifelt auf den Bildschirm starre. Und oft ist es eben so, dass man, wenn man das macht, irgendwann doch reinkommt und merkt, okay, jetzt fließt es doch einigermaßen. Ich habe auch Phasen, wo es nicht wirklich gut läuft.
Aber das passt jetzt wirklich mal auf ein Kalenderblatt. Meine Strategie gegen Schreibblockade ist Schreiben. Das finde ich großartig. Ich möchte jetzt auch noch mal hier von wegen das Ruder aus der Hand nehmen, hatten wir ja gerade, oder eine Eigendynamik entwickeln, auf die künstliche Intelligenz zurückkommen, weil Patrick da jetzt eben noch eine Antwort offen hatte.
Ja, gut, wir sind ja schon im Prozess, wenn man das ganz ehrlich sieht. Wobei ich glaube, dass jede künstliche Intelligenz ja auch von jemandem programmiert werden muss und das ist nun mal der Mensch. Also der Mensch wird nie, und das hoffe ich inständig bis wann auch immer, irgendwie immer dabei sein. Und ich glaube, wenn man das jetzt auf den Fußball bezieht oder auf den Videoassistenten oder, also ich kann mir ja beim Leben nicht vorstellen, dass irgendjemand das sehen will, dass irgendeiner, ein Roboter in der Mitte steht und irgendeine Entscheidung trifft oder ein Roboter als Fußballer irgendwelche Tore schießt. Ob es am Ende, sag ich mal, dazu kommt, das weiß ich nicht, aber ich hoffe es, ich hoffe einfach, dass es so weit nicht kommen wird. Von daher, bleibt mir nur die Hoffnung. Da fange ich mal so das Gespräch mit an.
Karl, ich zu viel Olsberg gelesen oder warum behaupte ich jetzt einfach, künstliche Intelligenz braucht irgendwann den Menschen nicht mehr und entwickelt sich ständig weiter?
Ja, das würde ich ehrlich gesagt auch so sehen, denn schon jetzt ist es eben nicht so, dass der Mensch die künstliche Intelligenz programmiert, sondern die künstliche Intelligenz lernt von selbst. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam, aber es ist tatsächlich so. Und das frappierendste Beispiel finde ich immer noch das Spiel Go, was die Menschheit seit 2500 Jahren spielt und was in dieser Zeit natürlich auch perfektioniert worden ist. Da gibt es wirklich großartige Meister. Und eine Maschine hat es geschafft, von null, ohne irgendeinen menschlichen Input, ohne irgendeine Erklärung, einfach nur mit den sehr simplen Go-Regeln und der Möglichkeit, gegen sich selbst zu spielen, innerhalb von 3 Tagen besser zu werden als der beste Mensch. Ohne irgendeine Anleitung, ohne irgendeine Hilfe. Also das geht schon. Maschinen können komplett alleine Dinge erlernen. Natürlich, das ist das große Problem dabei, weiß man dann nicht, was die da eigentlich gelernt hat. Ja, man weiß, sie spielt verdammt gut Go, aber man weiß nicht, warum. Das ist das Verrückte. Die Wissenschaftler, die Entwickler dieser künstlichen Intelligenzen wissen selber nicht genau, warum die so gut funktionieren. Und das ist natürlich ein bisschen beängstigend auch. Deswegen muss man schon sehr genau überlegen, und man es hat dann diesen doppelten Effekt, dass einerseits diese künstlichen Intelligenzen erstaunlich gut sind und andererseits aber auch manchmal richtig schlecht und wir das aber nicht mehr unterscheiden können, weil wir nicht mehr verstehen, wie treffen die eigentlich diese Entscheidung. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt beim Fußball vor. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass eine heutige KI schon in der Lage wäre, durch sehr viel Videomaterial zum Beispiel zu erkennen, wann ist Abseits und wann ist kein Abseits. Dazu müsste man ihr einfach nur ganz viele Videos zeigen und immer sagen, jetzt ist Abseits, jetzt ist kein Abseits, Abseits. Irgendwann kann die das. Und dann kann sie auch in einer Situation, die sie noch nie zuvor gesehen hat, wahrscheinlich ziemlich gut entscheiden, das war Abseits oder das war kein Abseits. Ich weiß es nicht, wie einfach oder schwierig das ist, aber das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist ja da rein theoretisch ist auch genauso, wenn man das mal ganz eng stricken würde, könnte man ja auch sagen, okay, die spielen einfach Fußball, da gibt es einen Schiedsrichter in der Mitte und die spielen einfach so lange weiter, schießen Tor und nach jeder Entscheidung kontrolliert man, ist das Abseits, ist es kein Abseits am Videobildschirm und fertig. Also, aber es geht ja darum, um letztendlich, ich weiß nicht, ob eine Maschine ermessen spüren kann.
Nee, also ich glaube, ob sie das kann
das oder ist, nicht. Glaube ich, ja, das weiß ich glaube, halt auch nicht. Ne?
Ich glaube, was die Maschine so schnell nicht ersetzen können wird, das ist die Präsenz des Schiedsrichters auf dem Platz. Das hat ja einen Effekt, dass da jemand mitläuft, der ein anderes Hemd anhat als die Spieler, der immer, wo die Spieler auch wissen, okay, der sieht mich und das ist ein Mensch und der kann vielleicht auch mal unangenehm werden oder ist vielleicht auch jemand, auf den ich so ein bisschen verlassen kann, wie auch immer. Also auf jeden Fall diese menschliche, dieses soziale Element des Schiedsrichterseins, das wird eine Maschine so schnell sicherlich nicht ersetzen können. Die, ich sag mal, regelkonforme Verhaltensweisen der Spieler einzuschätzen, das kann ich mir schon vorstellen. Also so eine Art Videoassistent.
Oder faktische Entscheidungen natürlich, ne?
Ja,
aber Entscheidungen sind zum Beispiel innerhalb, außerhalb, Tor ja, nein, keine Abseits ja, nein. Also diese ganzen faktischen Entscheidungen, die werden sicherlich möglich sein, das sowas zu überprüfen. Aber wie das Ganze, also ich möchte da, muss ich ganz ehrlich sagen, noch gar nicht so über nachdenken, weil es für mich noch so weit weg ist. Ich kenne das Spiel Go noch nicht mal, also von daher.
Aber geh doch einfach mal weg vom Schiedsrichter auf den Platz, sondern für mich klingt das jetzt so, VAR kannst du abschaffen, das kann eine KI auch.
Weiß ich nicht. Also ich meine letztendlich, ob das jetzt, man muss ja auch noch miteinander reden, weil es gibt ja immer noch, das ist eben das Problem, es gibt immer ja noch ein Ermessen, was ich meine. Also es gibt ja immer noch so, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz eine Entscheidung trifft, muss er die ja dem Videoassistenten mitteilen. Und da geht jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Abseits, ja, nein, sondern es geht, ist es ein Foulspiel, ist es kein Foulspiel? Ist dieses Foulspiel so klar und offensichtlich falsch? Was hat der Schiedsrichter auf dem Platz gesehen? Was teilt er seinem Videoassistenten mit? Und wie hat der Videoassistent anhand der Bilder faktisch beziehungsweise evident, also was ist nun beweislastig als Videomaterial, und da dieses Zusammenspiel, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, weil es gibt sicherlich, oder nicht nur sicherlich, es gibt ganz viele Entscheidungen auf dem Platz, die, sag ich mal, 80-20, 70-30, 90-10 Entscheidungen sind, da kannst du so oder so entscheiden und die muss in der Hand eines Menschen bleiben, weil die kann eine Maschine einem ja gar nicht abnehmen. Also glaube ich zumindest, weil ich finde, das ist so der Punkt, wie soll ich als Schiedsrichter ein Zweikampf, als Schiedsrichter Maschine, sage ich jetzt mal, einen Zweikampf beurteilen, aufgrund meiner Fähigkeit, die ich so erlernt habe, um zu sehen, wie verhalten sich die Spieler, was ist eine Spielerreaktion, wie guckt er schon nach links, stellt er das Bein raus und will das Foul ziehen, also all solche Sachen, die solche eine menschliche Komponente haben, die frage ich mich, wie soll das eine Maschine ersetzen. Ich bin aber, wie gesagt, da natürlich Ich möchte da nicht exklusiv sein, aber ich hoffe, wie gesagt, es wird es lange nicht geben. Außerdem also ich Geld mit. Na, wenn jetzt eine Maschine kommt, ich möchte das gar nicht. So.
Ja, also das geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Ich rede mir auch ein, das wird noch lange dauern, bis eine Maschine einen guten Roman schreiben kann. Wobei es gibt jetzt schon Maschinen, die zumindest mehrere Seiten schon sehr, sehr überzeugend schreiben können und sich sogar Möbel ausdenken können und die wildesten Sachen. Also da geht die Technik voran. Ich glaube aber, es gibt ein wichtigen Faktor an dieser Stelle. Man muss nicht alles automatisieren, was man automatisieren kann. Und genau. Interessant finde ich zum Beispiel, die Maschinen haben uns ja schon in den 90er Jahren in Schach geschlagen und heutzutage ist jedes noch so billige Smartphone besser als der beste Schachspieler der Welt. Wir hätten also gegen die Maschinen keine Chance mehr. Und trotzdem, das finde ich immer wieder faszinierend, haben wir einen Schachboom. Wir haben nicht irgendwie, ach ja, da können wir jetzt ja aufhören, Schach zu spielen, sondern das Gegenteil passiert. Die Leute spielen erst recht Schach. Und so ähnlich stelle ich mir das mit dem Fußball auch vor und hoffe das auch, dass wenn die Maschinen irgendwann mal besser Fußball spielen als wir, dann sollen die doch untereinander spielen. Wir werden weiter Fußball spielen und mit menschlichen Schiedsrichtern, weil das einfach das ist, was wir wollen, weil wir dieses menschliche Element haben wollen. Insofern habe ich da jetzt auch wenig Angst. Ich kann mir vorstellen, dass die KI da irgendwie Assistenzfunktionen vielleicht mal übernimmt, aber dass sie den Schiedsrichter komplett ersetzen wird, das will wahrscheinlich niemand, hoffe ich jedenfalls auch. Und insofern hoffe ich, dass uns die Maschinen da tatsächlich noch ein paar Jobs übrig lassen. Aber es werden viele wird es nicht so ergehen, muss ich an der Stelle noch sagen. Ganz, ganz viele Menschen werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ihren Job verlieren, teilweise aus heiterem Himmel.
Das glaube ich auch.
Weil die Maschinen da einfach Dinge billiger können.
Das glaube ich auch.
Dann komme ich jetzt nur noch mal um die Ecke, nämlich bei diesen Schwarz-Weiß-Entscheidungen, also sprich bei Abseits oder eben auch Tor oder Nicht-Tor, geht ja mittlerweile ganz schnell, da klingelt einmal die Uhr und das war's. Aber könnte die KI dann nicht schneller entscheiden, Abseits ja oder nein, als jetzt Linie ziehen und was weiß ich?
Was, naja, die KI muss ja auch irgendwie eine Linie ziehen, ne? Die muss ja auch erstmal berechnen, ist der eine nun einen Schritt vor dem anderen, ne? Also das ist ja auch eine Berechnung, die stattfinden muss. Wie schnell die nun geht, das weiß ich nicht. Also das
also ist schneller, halt möglich. Schneller wäre sie sicherlich. Die Frage ist das jetzt der Knackpunkt dabei, wie schnell das geht? Oder ist es vielleicht sogar ganz spannend, wenn man so als Zuschauer da jetzt noch mitfiebert, war es jetzt Abseits oder nicht? Ja. Zählt das Tor oder nicht? Insofern ist die Frage, was bringt es, dass die Maschine das schneller kann?
Ich weiß ganz genau.
Naja, das bringt, dass du im Stadion nicht 5 Minuten da sitzt und in die Luft guckst und denkst, was haben die da jetzt eigentlich
entschieden? Ja, jetzt muss ich da einmal noch mal kurz dazwischen gehen, lieber Christian. Das ist so eine grundsätzliche Tendenz, und da muss ich jetzt ein bisschen schimpfen. So eine grundsätzliche Tendenz, die VAR ist grundsätzlich negativ belastet. Grundsätzlich. Es ist total interessant. Egal in welche Richtung man geht, immer wird irgendwie negativ auf dieses System abgespielt. Ich bin auch eher ein Oldschool-Typ und eigentlich auch ein Freund von, wenn der den mit dem Palozier in den Winkel knallt und er ist links oben drin und auf einmal wird mir belegt, dass ich irgendwie einen Schritt im Abseits stand, ist das natürlich ein Emotionskiller logischerweise. Aber was das ganze System, glaube ich, an Fehlentscheidungen, die es früher gab, aufgedeckt hat, die interessiert heutzutage in unserer Welt keinen mehr. Also wenn wir jetzt 100 Entscheidungen haben und 95 sind richtig, über die spricht ja keiner. Dann spricht man über die 5, wo es zu lange gedauert hat, die falsch waren und die Leute aufgeregt haben. Und das, finde ich, so ist so ein Grundsatzthema, wo wir ran müssen. Also, dass das ganze System noch nicht gut funktioniert, also richtig gut funktioniert, es funktioniert eigentlich gut, aber dass Verbesserungsbedarf da ist, das sehen wir ja selber auch. Aber dass dieser negative Touch dieses Videoassistenten da ist, das muss ja irgendwo herrühren. Und das ist das, was ich manchmal nicht verstehe, warum man auf jedes Pferd aufspringt und versucht, da in die Richtung reinzugehen, um diesen negativen Touch immer noch zu befeuern und nicht einfach zu sagen, ey, eigentlich funktioniert es an den und den Stellschrauben, könnte man noch drehen, aber ist ja cool, dass man 95 Entscheidungen richtig hat von den 100. Und 5, über die wir streiten, die werden irgendwann besser gemacht.
Verstehe ich ab. Ich war immer und bin nach wie vor ein Riesenbefürworter vom VAR und auch Riesenfan davon. Das Einzige, was ich wirklich immer bemängelt habe, ist, dass du im Stadion, dass die Kommunikation tatsächlich ausbaufähig ist. Dass du wirklich, wenn du im Stadion sitzt, du hast keinen Monitor und hast nichts und wir leben im 21. Jahrhundert. Karl zeigt mir irgendwelche Szenarien auf, die alle funktionieren und ich sitze in diesem Stadion und warte und warte und weiß 5 Minuten nichts. Darum geht's mir. Das war der
einzige. Also darf ich mal die ketzerische Frage stellen. Hat schon mal einer von euch American Football gesehen?
Oh ja.
Aber du darfst auch da wieder, ich weiß, aber man ich weiß, die Frage kommt ja immer wieder, aber man darf American Football nicht mit Fußball vergleichen. Das ist der
Nein, das wollte ich natürlich auch nicht, aber ich bin ja auch kein Experte, aber ich habe tatsächlich einmal ein American Football Spiel live gesehen und da sitzt man ja nur rum und wartet, dass der Schiedsrichter irgendwann mal zu Punkte kommt.
Ganz genau. Das,
und dann wieder 10 Sekunden Action und dann ist wieder erstmal 3 Minuten
ganz genau. Angesagt.
Also wenn man das aushalten kann, dann ist, denke ich mal, so eine kurze Pause zwischendurch mal und auf einem Videoschiedsrichter.
Ja, aber die Amerikaner brauchen das auch, weil die ja 5 Minuten Werbung dazwischen schalten müssen, zwischen jedem Timeout. Also von daher, das ist auch logisch. Nein, also um das vielleicht kurz abzuschließen, würde ich dieses Thema ja grundsätzlich als emotional geladenes Thema betrachten. Also sobald man den Videoassistenten aufmacht, dann fängt man immer gleich irgendwie an zu diskutieren. Hat ja auch was Schönes.
Wir wissen noch nicht, was als nächstes ansteht bei dir. Das wird ja immer noch kurzfristig entschieden.
Ja, genau, richtig. Also wir bekommen eine gute Woche vorher Bescheid, wo wir sind, weil es geht ja auch um Reiseplanung, Corona, Covid-Tests und was weiß ich nicht, auch alles dann organisiert werden muss. Aber die Öffentlichkeit bekommt mittlerweile immer am Tag des Spiels, morgens gegen 9, 10 Uhr mit, wo wir unsere Spiele leiten, weil bis dahin das Testergebnis vorliegt, weil das ja auch kurzfristig man ja getestet werden muss, logischerweise. Und dann will man natürlich auch dem aus dem Weg gehen, dass es auf einmal heißt, oh, warum ist der denn jetzt angesetzt und auf einmal nicht angesetzt. Und aber wir aufgrund der Reiseplanung kriegen ungefähr eine gute 7 bis 9 Tage vorher die Ansetzung und wissen, wo wir hin müssen. Aber die Öffentlichkeit weiß es erst immer am selben Spieltag.
Dann vielen Dank an dich. Ich kann dir sagen, dass nächstes Mal einer dabei ist, dessen Verein du die Saison schon gepfiffen hast. Thomas Spiegel vom FC Schalke 04. Nina, Südafrika, wo du gerne sonst Yoga machst, ist ja gerade nicht so richtig gut. Wie wär's mit der Provence?
Och, warum nicht?
Okay, dann
völlig egal wo. Also Yoga kannst du ja eigentlich überall machen, wo du Platz hast für deine Matte. Und klar, Südafrika ist meine Wahlheimat, weil ja mein Sohn auch halber Südafrikaner ist, sind wir da häufig und haben auch Familie dort. Aber da wo meine Matte ist, mache ich auch Yoga.
Sophie Bonnet wird dir nächste Ausgabe dann erzählen, wie wunderbar die Provence ist. Karl, brauchst du noch eine Gebrauchsanweisung für Heimat?
Das weiß ich nicht so genau. Also Fakt ist, ich habe so mit meiner Heimat weniger Kontakt, als ich gerne hätte, als Sauerländer, der in Hamburg lebt. Vielleicht kann das ja nicht schaden.
Andreas Altmann wird dafür zuständig sein für die Gebrauchsanweisung für Heimat. Danke euch dreien.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich fühle mich doch hier in dieser Runde viel besser aufgehoben, als ich erwartet hatte.
Ja, das geht mir sehr ganz gerne. Genauso. Vielen Dank auch.
Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Und tschüss.
Das war Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.